Wer ist für das Leistungsschutzrecht und wer ist eigentlich dagegen? Pro und Contra der Argumente für die geplante Gesetzesänderung der Koalition. Sie hören heute Teil 2 unserer dreiteiligen Gesprächsreihe zum Leistungsschutzrecht mit Sebastian Dosch von der Heidelberger Rechtsanwaltskanzlei Dosch. Mein Name ist Michael Clemens vom Infobroker.de Podcast.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Start Sequence.
Begeisterung hat das Leistungsschutzrecht natürlich jetzt oder das Vorhaben Leistungsschutzrecht jetzt auf nicht allen Seiten ausgelöst. Es gibt natürlich auch eine erklärte Gegnerschaft, die also wie gesagt also immer wieder bei Twitter und diversen anderen Netzwerken und auch natürlich in zahlreichen sehr bekannten Blogs dagegen arbeitet, sogar sehr, sehr gut gemachte Medienbeiträge, Elektrischer Reporter zum Beispiel, ja, also die sich da wirklich sehr dagegen stark machen. Warum ist man denn eigentlich dagegen? Warum bildet sich jetzt diese Allianz gegen das Leistungsschutzrecht? Weil letztendlich aus Verlagssicht Arbeitsplätze, ja, Erhalt des Verlagsproduktes, ja, also reine unternehmerische Sichtweise.
Also Google, ich sag mal so, es ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, sagt man hier. Also dumm gelaufen für die Verlage. Also zum einen, ich sag mal, es gibt natürlich einen Grund, weswegen das Urhebergesetz kein Leistungsschutzrecht für Presse Darstellungen für Pressetexte gibt, weil es eben das Urheberrecht schon gibt und das ist einfach wesentlich weitreichender. Das, was die Verlage daran stört, ist halt, dass die Urheber dieses Recht haben und nicht sie und sie sich das erstmal besorgen müssen. Das ist natürlich das große Problem.
Aber das ist doch eigentlich ein alter Hut, oder? Das ist doch eigentlich Tagesgeschäft seit zig Jahren im Endeffekt.
Das ist ein alter Hut, aber so wie das Internet an vielen Ecken und Enden, ich sag mal, sich bemerkbar macht, auch in der Rechtsprechung und in den Gesetzen, die auf einmal angepasst werden müssen oder eben auch nicht angepasst werden müssen, zeigt sich das eben auch hier. Und hier sagt eben die Lobby, die dahinter steht, also wir wollen sowas. Was blöd gelaufen ist die Tatsache, dass im ersten Gesetzesentwurf, der dann kam, das ist jetzt ein paar Wochen her, stand dann eben, ich sag mal, nicht unbedingt auf der ersten Seite, aber es stand sowas drin, wie dass beispielsweise Blogger und ähnliche möglicherweise auch oder Adressaten dieses Leistungsschutzrechts sind. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, oh, sie haben jetzt auch die Möglichkeit, Geld zu verlangen, wenn jemand anders sie zitiert. Aber sie sollten eben auch dafür bezahlen, wenn sie selbst Verlagsmaterial zitiert.
Und da geht ja im Grunde genommen das Problem los. Also ich formuliere mal, dass viel Blogleben beruht auf der Erstmeldung aus den Medien, die dann eben nachbesprechen in natürlich den Blogs, ja. Ich habe mir den Artikel durchgelesen, ich bin damit nicht einverstanden, ich baue eine andere Meinung auf, also zitiere ich das. Mhm. Und dadurch, dass ich mir diesen Erstartikel als Informationsbasis zu eigen mache, den irgendwie zu weit gefasst im eigenen Blog darstelle, kassiere ich also gleich, ich sage jetzt mal, eine Kostennote.
Ja, Nordmeinung, genau.
Nee, Kostennote, also, Kostennote heißt ja, jetzt heutzutage im Leistungsschutzrecht würde das heißen, Kostennote kostet also im Monat 4,50.
Ja, oder man vergisst halt die Lizenz und bekommt dann eine
andere. Also hätte den Rechtsstreit, ne?
Das ist aber genau so. Wenn ich zitiere und ich diese Zitate, die erlaubt sind, ich kann ja nicht einfach hingehen und einen kompletten Zeitungsartikel nehmen und den zitieren. Kann ich nicht machen.
Nee.
In der Regel jedenfalls nicht. Sondern ich muss etwas Eigenes schaffen und zur Untermauerung meiner Thesen und Ähnliches darf ich dann auch zitieren aus einem Artikel. So. Und da ging eben das Problem los, dass man gesagt hat, wie weit geht denn das? Das ist auch heute schon umstritten und das ist also umstritten nicht unbedingt, aber es ist schon immer ein Problem, weil viele Blogger, die halt in der Regel kein Jura studiert haben, wissen nicht, wie viel darf ich denn jetzt eigentlich zitieren und wie viel nicht.
Das ist eine wirkliche Gratwanderung. Genau. Ja?
Und nach diesem Gesetz, wenn man das also auf die schlimmstmögliche Weise lesen wollte, da stand dann eben drin, ein Blogger muss im Grunde genommen schon dann Geld zahlen, wenn er beispielsweise eine Überschrift zitiert. Und das passiert ja schon, wenn man einen Link setzt und sagt, okay, der Link lautet genauso wie die Überschrift in dem Zeitungsartikel.
Genau, und das wurde ja dann so ein bisschen entkräftet von der Verlagsseite. Naja, euch meinen wir ja nicht. Aber es steht ja trotzdem de facto, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, der Entwurf würde zum Gesetz, stünde es trotzdem drin. Also das wäre so ein Duldungsverfahren. Der gefällt mir, der gefällt mir nicht.
Ja, vor allen Dingen, es liegt ja nicht in den Händen der Verlage, sondern es läge dann in den Händen der Gerichte, zu sagen, ist jetzt der Blogger gemeint oder nicht. Und wie wir die deutschen Gerichte kennen, gibt es da zunächst mal wahrscheinlich erstmal unterschiedliche Entscheidungen in einzelnen Bezirken, bis man dann irgendwann mal nach 4, 5, 6 Jahren dazu kommt, dass man das Ganze ausgeurteilt hat und man dann weiß, wer ist denn eigentlich gemeint. Und diese Unsicherheit wollte man im Grunde genommen nicht. Und deswegen ist gerade auch in der Bloggersphäre oder Tweets oder Facebook-Nachrichten sind genauso natürlich.
Da wird ein Snippet mit reingenommen durch das System.
Das Teilen, was ja die Social Media, die sozialen Medien, Google+, Facebook und ähnliche, überhaupt erst ermöglichen, das wäre im Grunde genommen im Keim erstickt worden dadurch. Oder es hätte zumindest die Möglichkeit gegeben, das so zu lesen. Und deswegen gab es eben diesen großen Aufruhr. Und deswegen gab es dann auch das Rückrudern der Verlage.
Also Rückrudern heißt, so haben wir das nicht gemeint.
Rückrudern heißt, also die Verlage haben das ja von Anfang an behauptet. Rückrudern meinte ich jetzt wegen dem zweiten Gesetzesentwurf, in dem dann auf einmal klargestellt wurde, dass die Blogger nicht gemeint sind.
Also nur die reinen Aggregatoren so in Form von elektronischen Auswertungssystemen, wenn ich die mal so nennen darf, die
Suchmaschinen. Also ist richtig auch elektronische Auswertungsmedien. Was damit also auch nicht umfasst werden soll, sind offensichtlich redaktionell ausgewählte News-Zeitungen, nenne ich
das. Also wo wirklich der Mensch sitzt und dann so ein bisschen selektiert.
So kann man es zumindest lesen, auch das ist nicht klar. Ich sag mal, dass ein Gesetz zunächst mal nicht eindeutig ist, das ist ganz normal. Ein Gesetz muss abstrakt sein und generell und darf nicht zu konkret werden. Wir haben hier schon fast ein Gesetz, was ja auf Google zugeschnitten ist, deswegen auch der Name Lex Google, das ist fast schon zu konkret. Mhm. Aber das ist ganz normal, dass ein Gesetz erstmal, ich sag mal, reifen muss. Und diese Reife durchzieht dann halt auch gelegentlich Gerichtsurteile und Ähnliches.
Nochmal auf die Opposition, diese Bloggersphäre zu sprechen zu kommen. So ein bisschen ist das doch so wie David gegen Goliath, ja? Also die Verlage sind ja durch entsprechende Lobbyisten, ich sag jetzt mal in diesem gesamten Gesetzesentwurfsapparat, sind die ja irgendwie sehr gut vernetzt und drin und haben das ja vielleicht auch gut hinbekommen. Die Wahrnehmung, die ich so ein bisschen habe, so über das Gegnerpotenzial, das resultiert wirklich oder reduziert sich auf unheimlich einzelne Köpfe. Ja, also so eine richtige breite Massenbewegung habe ich jetzt so persönlich nicht wahrgenommen. Es wird zwar viel geschimpft, aber es sind immer wieder Einzelne, die das so ein bisschen kommunizieren. Läuft es jetzt nicht Gefahr? Jetzt hat man die Blogger ruhig gestellt. Es ist alles klar. Jetzt reduziert sich das nur noch auf Google. Soll uns ja egal sein. Oder geht es da weiter? Man immer noch sagt, also das Gesetz passt immer noch nicht.
Also es wird immer noch darüber diskutiert, auch von diesen Köpfen, sage ich mal. Und es ist immer noch, also die letztliche Diskussionsgrundlage, dass man sagt, also ein Leistungsschutzrecht ist einfach nicht nötig, die gibt es immer noch. Ja. Und es richtet sich jetzt an weniger Leute. Insofern ist das Ganze vielleicht auch nicht mehr ganz so dramatisch. Aber man muss natürlich aufpassen, was letztlich daraus wird, um zu gucken, bleibt es denn dann wirklich bei diesem Gesetzesentwurf? Und da gab es ja schon an zahlreichen Enden schon, ich sag mal, Gesetze, die zunächst, wo man zunächst mal gesagt hat, okay, die wollen wir nicht so erlassen, und am Ende kamen sie dann doch wieder um die Ecke. Also insofern sind wir so in einer Hab-Acht-Stellung, denke ich mal.
Sie hörten den zweiten Teil unserer dreiteiligen Gesprächsreihe mit Sebastian Dosch von der Rechtsanwaltskanzlei Dosch zum Leistungsschutzrecht. Das Gespräch mit Herrn Dosch führten wir am 12. September 2012 in Heidelberg.
Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu unseren Ausführungen? Nutzen Sie hier die Kommentarfunktion im Podcast. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback. Im letzten Teil, sprich Teil 3, sprechen wir über die möglichen Szenarien bei Inkrafttreten oder Ablehnung des Gesetzesentwurfs zum Leistungsschutzrecht. Bis dahin eine gute Zeit und vor allen Dingen bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen Michael Klems vom infobroker.de Podcast. Musik